Letzten Sonntag hatten wir einen eindrücklichen Gottesdienst mit Beat und Monika Schultes über das, was Jesus für uns hat, über die Kraft, die im Blut von Jesus liegt. Und im Unterwegssein und im Austausch mit dem Beat so in diesem letzten Wochenende ist uns neu bewusst worden, wie dringend nötig wir wirklich den Schutz hier brauchen, gerade zu Davos. Es geht wirklich etwas ab, auch in der unsichtbaren Welt. Die Macht der Finsternis, die sind am Wirken. Und dort, wo wir voll an der Front stehen, dort bekommen wir manchmal auch etwas ab. Das Blut von Jesus Christus, das ist die Grundlage. Jesus hat am Kreuz von Golgatha den Sieg errungen. Die Machtverhältnisse, die sind geklärt. Aber der Feind geht immer noch nicht auf. Und darum ist es so wichtig, dass wir jetzt nicht einfach durch das Leben gehen, so wie es ein Spaziergang wäre, sondern dass wir uns bewusst sind, da gibt es jemanden, der hasst es, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Der hasst es, wenn wir mit Gott ernst machen. Und der setzt alles dran, um uns von Gott wegzubringen. Wir haben so ein, zwei sehr eindrückliche Beispiele gehört von Leuten, die diese Woche ganz bewusst das gemacht haben, sich bewusst unter das Blut von Jesus gestellt haben und was das wirklich nachher hat ausgemacht. Es ist ein Kampf, aber das ist auch gut. Es ist eben nicht ein Kampf gegen Menschen. Es ist nicht ein Kampf gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Macht und Gewalt in der unsichtbaren Welt. Die erleben wir mehr oder weniger konkret. Zum Beispiel dort, wo wir eben voll an der Front stehen, wo wir die gute Nachricht von Jesus weitergeben. Dort, wo wir uns exponieren. Vielleicht geht die Tür, indem wir Werte von der Bibel wirklich leben. Auch wenn es manchmal so einfach wäre, Kompromisse zu machen und was manchmal angenehmer wäre, wenn man so ein bisschen umbiegen könnte und so. Dort auch, wo wir klar bezeugen, dass es nur einen Weg gibt, nämlich durch Jesus Christus. Dort spüren wir den Gegenwind und zum Teil auf eine sehr perfide und auf eine zermürbende Art. Der Feind hat nämlich immer nur ein Ziel, er will uns entmutigen, er will uns den Wind aus den Segeln nehmen, er will uns Lebensfreude rauben, er will uns richtig buchstäblich den Boden unter den Füßen wegreißen. Er hat ja schon bei den ersten Menschen gesagt, ja, das hat Gott wirklich gesagt haben, oder? Und da kommen sie schon die Zweifel und so. Wir kennen das alle, das muss man gar nicht gross ausführen. Aber das Coole ist jetzt, dass wir diesen Angriffen nicht einfach so ausgeliefert sind. Wir dürfen uns auf den Sieg von Jesus berufen. Wir dürfen und wir sollen den Sieg von Jesus proklamieren. Und eben also miteinander, indem wir einander mutigen, bei Jesus dran zu bleiben. Aber gleichzeitig auch dürfen wir uns bewusst sein, dass das in der unsichtbaren Welt eine Auswirkung hat. Und darum schauen wir heute eine Geschichte in der Bibel an, wo es um die Macht und um die Kraft des Lobpreises, des Worship geht. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht an die Predigt, die hatte ich schon mal. Aber ich denke, es ist ein Memo, das uns allen, nicht alle, da noch mega, mega viel Potenzial haben. Frontline. Ich bin vor 25 Jahren zum ersten Mal mit diesem Begriff konfrontiert worden. Es war kurz nach dem Krieg in Bosnien, wo ich mit einem Team von Frontiers in das zerstörte Land gefahren bin. Und wir haben dort geschaut, wie man diesen Leuten konkret helfen könnte. Wie könnte man ihnen Hoffnung bringen, ganz konkret materiell helfen, wie könnte man ihnen Jesus zeigen, wo Licht ist in diesem Ganzen. Und Freunde von mir sind jetzt schon seit fast 25 Jahren dran. Sie sind dort in einem sehr herausfordernden Umfeld am Arbeiten und machen einen grandiosen Job. Eine bosnische Familie hat uns erzählt, wie sie ganz nah an dieser Frontlinie gewohnt haben. Also genau dort, wo der Kampf steht. Nachbarn haben gegen Nachbarn gekämpft. Und es ist ein grosses Wunder, dass die Familie überlebt hat. Und das können wir uns schon überhaupt nicht vorstellen. Oder Frontlinie, die plötzlich mitten durch ein Dorf gehen. Nachbarn werden quasi über Nacht zu finden. Und warum? Nur weil sie nicht die gleiche Religion haben. Tragisch. Wir reden heute auch über eine Schlacht, über einen Kampf, den eigentlich das Volk Gottes gar nie hat gewinnen konnte. Verschiedene Nachbarländer haben sich verbündet und sind entschlossen, das kleine Königreich Juda von der Landkarte auszulöschen. Ganz ähnlich eigentlich wie im Staat Israel seit 1948 von Seiten von gewissen Staaten und Terrororganisationen Staaten oder Terrororganisationen, die nur das eine Ziel haben, Israel von der Landkarte zu verschwinden. Dann hat es über die reale Bedrohung geheißen und wir können das nachlesen in 2. Chronik 20. Ein riesiges Heer zieht von der Ostseite des Toten Meeres von Edom her gegen uns heran. Wo der König Josaphat die schlechte Neuigkeit hört, weiss er, dass er mit seiner kleinen Truppe unterlegen ist. Und dass es nur sehr wenige gibt, die er unternehmen könnte, Das mächtige Heer ist nur noch knapp 40 Kilometer von Jerusalem entfernt und der bedrängte und verängstigte König checkt, was er in der Hand hat. Es ist nicht viel. Er hat keine Strategie. Er hat keine Verteidigung. Er hat keinen Streitwagen. Und er hat keine Verbündete. Das ist schon mal ganz, ganz schlecht. Er hat keine Zeit. Und ja, eben, er hat nicht mal eine richtige Armee. Was macht man jetzt in einer solchen Situation? Diese Nachricht jagte Josaphat Angst ein. Er schrie an den Herrn um Hilfe und rief ganz Juda zum Fasten auf. Aus allen Städten Judas kamen die Menschen nach Jerusalem, um zum Herrn um Hilfe zu beten. Alle Männer, Frauen und Kinder von Juda hatten sich im Tempelvorhof vor dem Herrn versammelt. Der König, und das muss man sich auch wieder mal vorstellen, es war ein König, der Macht hatte, der ansah, er schüttet sein Herz vor Gott und dem ganzen Volk aus. Er blufft nicht. Er macht sich und den anderen nichts vor. Er rasselt nicht mit dem Säbel und er hält auch keine pathetisch-patriotische Rede. Er betet und er betet so, als ob sein ganzes Leben davon abhängen würde. Und das tut es ja tatsächlich auch. Herr, du Gottfahren, du bist Gott im Himmel, du bist Herr über alle Könige der Erde. In deiner Hand sind Macht und Stärke. Niemand kann gegen dich bestehen. Wir selbst können nichts ausrichten gegen dieses riesige Heer, das gegen uns heranzieht. Wir sehen keinen Ausweg mehr, doch wir vertrauen auf dich. Die Armee ist entschlossen. Sie marschiert Jerusalem und dem wehrlosen Volk mit einem klaren Ziel entgegen. Erobern, plündern, zerstören. Und die einzige Rüstung, die Josaphat hat, ist sein Glauben an die Botschaft von Gott, die er durch den Propheten Jehaziel am Volk weitergibt. Seite 5, Mitte. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht vor Herr. Ich werde gegen sie kämpfen, nicht ihr. Zieht ihnen morgen entgegen. Aber, und jetzt wird spannend, ihr braucht nicht zu kämpfen. Geht dorthin und dann werdet ihr sehen, wie ich, der Herr, euch rette. Das ist jetzt ganz eine eigenartige Anweisung. Keine gewöhnliche Schlacht und darum geht der König auch gar nicht vor, einem gängigen militärischen Verfahren zu folgen. Josaphat beriet sich mit den Versammelten und stellte daraufhin an die Spitze des Heeres einige Sänger. In Festgewändern sollten sie vor den Soldaten herziehen und den Herrn loben mit dem Lied «Preis den Herrn, der hört niemals auf». Und das ist jetzt wirklich eine sehr außergewöhnliche Strategie. Wer hat jeder von gehört, dass ein Chor, der noch im Galakleid notabene eine Armee anführt? Harfen und Laute statt Panzer und Artillerie? Als die Sänger ihre Loblieder anstimmten, ließ der Herr die Truppen der Moabiter und der Bewohner des Gebirges Seir in einen Hinterhalt geraten. Sie wurden in die Flucht geschlagen. Als die Israeliten zu der Stelle kamen, von wo aus man die Wüste überblicken konnte, sichteten sie das große Heer der Feinde. Da entdeckten sie die Leichen, die überall am Boden lagen. Keiner der Feinde war mit dem Leben davongekommen. Was ist passiert? Die feindlichen Truppen haben sich untereinander zerstritten und, warum auch immer, sich gegenseitig umgebracht. Jetzt kann man sagen, ja, das ist eine Geschichte, die ist vor Tausenden von Jahren passiert, gell? Aber ich glaube eben, dass die Sachen, die in der Bibel stehen, dass das nicht einfach alte Geschichten sind. Also es sind nicht Märchen, das weiss man, weil man das meiste kann historisch beweisen, vieles. Aber ich glaube auch, dass es noch weitergeht, dass nämlich die Geschichten uns heute etwas zu sagen haben. Und ich glaube, dass auch diese wirklich fast unglaubliche Geschichte auch heute mehr ist als ein historisches Ereignis. Sie hat eine Bedeutung darüber raus, und zwar für dich und für mich ganz konkret. Wieder Josaphat und sein Volk sind auch mir umgeben von einer grossen Feind. Gut trainiert, listig, fokussiert und bewaffnet bis an die Zähne. Die Armee von unserem Feind, der Satan, ist Expertin im Bekämpfen und Entmutigen von Gläubigen. Und wer von uns könnte diesen feurigen Pfeilen aus eigener Kraft widerstehen? Immerhin hat der Widersacher einige tausend Jahre Vorsprung und Erfahrung. Aber, und darum müssen wir keine Angst haben, besiegen kann uns der Satan nicht, wenn wir nicht mit Jesus leben. Der Sieg gehört Jesus. Das Machtverhältnis, die Sieg klärt ein für alle Mal am Kreuz von Golgatha seit dem Tod von Jesus. Und die Aufgabe von jeder Generation, also auch von uns heute hier in Davos, ist es, den Sieg von Jesus über all die proklamieren und uns einfach, ganz einfach, daran festzuhalten. Jesus hat den einen entscheidenden Kampf für uns gekämpft und gewonnen. Und unser Kampf heute, das ist ein anderer. Wir müssen dem Feind widerstehen und am Sieg von Jesus festhalten. Kolosser 2, 14 und 15 sagt, Gott hat den Schund mit seinen Forderungen so schwer Belastete eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Und jetzt kommt's, die Mächte und Gewalten, die diesen Schuldschein gegen uns geltend machen wollten, hat er entwaffnet und vor aller Welt zur Schau gestellt. Er hat sie in seinem Triumphzug mitgeführt und das alles in Christus. Und das ist etwas Geniales, der Triumphzug. Der Mist ist wirklich geführt. Und gleich versucht der Feind auf verschiedenste, sehr raffinierte Art, uns zu schwächen, uns zu entmutigen, uns zu blenden. Er versucht, unsere Zweifel zu nähren und unser Vertrauen in Jesus zu untergraben. Er wird es nicht, wenn wir nicht eine Hintertür offen haben. Dann kann es nämlich gefährlich werden. Dort, wo wir Hintertüren offen haben. Es gibt so das Bild, wenn eine Tür offen ist und so, dann zieht es einfach immer ein bisschen. Und das ist in deinem Leben genau gleich. Dort, wo du irgendwie mit Gott unterwegs sein willst, aber du bist nicht voll mit Gott unterwegs, ist das eigentlich so, wie du immer ein bisschen eine Hintertür offen hättest. Zieht es einfach immer ein bisschen. Und dann ist es eigentlich gar nie wohl richtig. Und dann fragst du dich einfach, hey, was bringt es eigentlich mit Jesus unterwegs zu sein, weil du nicht voll mit ihm lebst und weil du ihn gar nicht kannst leben, weil eben noch Sachen in deinem Leben sind, die einfach nicht mehr miteinander gehen. Weil wir eben Sachen dulden, die Gott nicht gefallen. Und Gott gefallen nur die Sachen nicht, die uns letztlich nicht gut tun. Darüber denkt, ach, Christi, das ist so gesetzlich und das ist so eng und das ist so streng. Nein, Gott hat die Gesetze und die Gebote nur gegeben, weil er uns Menschen kennt, weil er unsere Seele kennt, weil er die Verletzlichkeit von unserer Seele kennt. Und es ist gut, dass wir so veranlagt sind, dass wir Gefühl haben können. Und darum hat er die Gebote gegeben, um uns zu schützen, damit wir wirklich zu dem werden können, was er in uns sieht. Und dort, wo wir uns mit anderen Sachen, die uns nicht gut tun, wird unsere Seele abgestumpft und wir sind nicht mehr empfänglich. Und dann sind wir eben auch nicht mehr so empfänglich für sein Reden. Wir bieten dem Feind Angriffsfläche, wenn wir Sachen in unserem Leben dulden, die Gott nicht gefallen. Eine Hintertür haben wir auch dort offen, wo wir Leute, die wir bewusst verletzt haben, nicht um Vergebung bitten. Genau gleich auch dort, wo wir anderen nicht vergeben. Der Feind ist Meister drin, jedes noch so kleine Türspältchen einfach zu nutzen und dort einfach reinzukommen mit Ungutem. Nimm dir mal Zeit, einfach wieder mal so bewusst vor dem Kreuz zu sein. Du kannst ja das draussen auf einem Bänkchen machen oder du kannst wirklich mal daher kommen, Kreuz zu sein und dir mal zu überlegen, was Jesus für dich ganz jetzt konkret am Kreuz gedreht hat. Und mehr noch, was er dir möchte schenken. Vor dem Kreuz ist auch der Ort, wo du Gott kannst bitten, dein Herz zu prüfen. Im Psalm 139 heisst es, durchforsche mich Gott und sieh mir ins Herz. Prüfen uns Gefühle. Das heisst dann noch weiter und zeig mir, wenn ich auf einem falschen Weg bin und bring mich zurück auf einen richtigen Weg. Hey, das ist etwas ganz Intimes. Und Gott ist jetzt nicht der, der in dein Herz hineinschaut und sagt, hey, und dort und dort und dort hast du falsch gemacht und mit dem Finger auf dich zeigt und dich abmacht, sondern er ist liebevoll und er zeigt, hey, schau, da. Gell? Eigentlich spürst du es ja. Der Punkt. Da bist du nicht ganz gehorsam. Da gehst du nicht meinen Weg, da gehst du einen eigenen Weg. Und gell? Eigentlich spürst du, dass es nicht gut tut. So merkt man plötzlich, wie man mit Gott ins Gespräch kommt und wie er ganz konkret in unser Leben hineinredet. Und mit liebevollen Gedanken, mit Gedanken vom Frieden. Weil er will die Freiheit für uns. Er will die Freiheit. Vor dem Kreuz darfst du Sachen entsorgen. Alles, was dich immer wieder hindert, auch mutige Schritte im Leben zu tun. Vielleicht Neid oder Sorgen oder Angst. Hass. Vielleicht ist Hass in deinem Herz. Oh, jeder Christ sagt doch, nein, sicher hasse ich nicht. Aber prüf dich mal. Vielleicht gibt es da so den einen oder anderen Gedanken, wo du merkst, ist eigentlich, könnte eigentlich schon fast richtig Hass gehen. Das tut nicht gut. Sorgen, Angst. Unbarmherzigkeit, Entmutigung, Frust, all das sind so Einfallstore für einen Feind. Der kann er so richtig reinkommen, gell, gerade beim Neid. Dann schaust du links und rechts und siehst, was die haben und was die haben. Und du schaust dich selber an und fragst, ja, und das habe ich. Und dann schaust du vielleicht noch dein Leben an und deine Kindheit und sagst, ja, kein Wunder, komme ich nicht. Und schon bist du in dieser Spirale drin, wo genau nur das eine Ziel hat, nämlich dich weiter und weiter runterzuziehen. Und es wird dir schlechter und schlechter gehen. Und schau, das kannst du dir einfach merken, dort, wo die Sachen runterziehen, dort, wo irgendwie eine Schwere auf dich kommt, dort ist es nicht Gott, sondern dort ist es einfach der Feind. Und er geht so geschickt vor. Das ist das Perfide. Und darum ist es so wichtig, Strategien lernen durchschauen. Legen wir ab, legen wir einfach ab vor dem Kreuz. Auch heute gibt es wieder die Möglichkeit, dass wir mit jemandem zusammen dürfen. Ablegen. Und ablegen ist das eine. Und Sachen vielleicht noch anders machen, das ist das andere. Aber Gott ist gnädig und er will vergeben und er will uns weiterführen in die Freiheit hinein. In die Türen, ganz, ganz bewusst. Und ich wünsche uns allen, dass wir in diesem Neuen lernen laufen. Dass wir all die Sachen die eben nicht wieder zurücknehmen, weil wir uns so gewöhnt sind. Oder? Man ist so in diesen Muster, je älter dass man wird, umso mehr. Und lebt in dem Sinne. Sondern dass wir mit dem vorwärts gehen können, was Jesus uns neu schenkt. Dass wir in diesem Neuen lernen laufen. Und das braucht Training. Weißt du, das ist nicht etwas, wo du einfach einmal dafür betest und dann hast es und dann klappt es dann. Das ist immer wieder eine Entscheidung für das. Dass der Prozess nennt man Heiligung, dass man wächst im Glauben, dass man Jesus ähnlicher wird. Und das ist ein Prozess. Aber auch wieder, es ist nicht, manchmal ist es vielleicht anstrengend, mal, aber es ist etwas, was einem schlussendlich in die Freiheit hineinführt. Tausch am Kreuz, könnte man sagen. Wir dürfen alle Mist bei Gott abladen und er will uns mit so viel Gutem beschenken. Ich wünsche uns so fest, dass wir lernen, eben in und aus seiner Gnade zu leben. Dass wir uns immer und immer wieder aussetzen. Unsere Herzen dadurch verändert werden. Weil das müssen wir uns auch bewusst sein. Es sind letztlich veränderte Herzen, die einen Unterschied machen. Hier. Wie also begegnen wir einem Find, der manchmal so überwältigend und übermächtig scheint? Am Josaphat sein Vertrauen in Jesus zeigt uns, dass Lobpreis und die Anbetung von Gott die Antwort ist. So manchmal sind wir fixiert auf unsere Probleme, auf die Stolpersteine und die Herausforderungen in unserem Leben. Dem wird immer grösser und grösser und parallel dazu wächst meistens unser Selbstmitleid. Und schliesslich enden wir irgendwann so in einer unheilvollen Spirale, wie ich es ja vorher schon beschrieben habe, und unsere Liebesfähigkeit und auch unsere Leidensfähigkeit schwinden. Es gibt auch Menschen, die probieren mit Argumenten oder so quasi mit einem Nachsacher am bösen Willen gegenüberzutreten. Aber auf diese Art werden wir nicht gewinnen. Wie ich es schon mal gesagt habe, der Satan ist tausende von Jahren als Ankläger gegen uns am Kämpfen. Er hat einen gewaltigen Vorsprung. Er ist mega versiert. Er weiss genau, wo deine schwachen Punkte sind. Und es ist eine Anmassung zu meinen, du oder ihn könnte ihn mundtot machen durch uns selber. Das kann man und das sehen wir in dieser Begegnung, wo Jesus in der Wüste hatte mit dem Find, wo er ihn mit was hat entgegengehalten? Nur mit Wort aus der Bibel. Das ist das Einzige. Aber wir stehen ihm und seinen perfiden, manchmal subtilen und manchmal wirklich auch krass spürbaren Angriffen nicht ohnmächtig gegenüber. Wir können uns entscheiden, immer wieder bewusst auf Gott zu schauen, auf seine mögliches Herz. Wir können uns entscheiden, ihm ganz zu vertrauen. Wir können uns an ihn klammern, an ihn kleben, uns an ihn hängen, an ihm sichern, wie wir die Predigt von Sprüche 3, Vers 5. Vielleicht erinnerst du dich noch. Und mir kommt so vor, bei mir selber, vielleicht bei jemandem von euch auch noch. So oft leben wir von unten gegen unten. Ich sehe einfach einfach mal mich und mich und dann nochmal mich. Und dann sehe ich einfach mal all meine Probleme, die vielen, vielen, vielen Probleme. Und dann sehe ich vielleicht noch die Menschen, die mich stressen, die meine Probleme noch schlimmer machen. Und irgendwann viel, viel, viel weiter oben sehe ich dann vielleicht noch Jesus. Und wir sind ein, von oben gegen oben zu schauen. Zuerst Jesus und seine Möglichkeiten zu sehen. Und dann sehen wir nämlich unsere Probleme ganz anders. Gell, sie bleiben genau gleich da. Sie sind genau gleich da. Aber wir sehen sie anders und wir sind ihnen nicht mehr einfach so ausgeliefert. Überall, wo das passiert, findet ein Perspektivenwechsel statt. Und wird im Lobpreis, wenn wir nämlich die Grösse vor Gott uns vor Augen malen, wenn wir ihn anbeten, wenn wir auf ihn fokussiert sind, wenn wir ihn loben für das, was er ist. Dämonen hassen unseren aufrichtigen Lobpreis. Sie fürchten sich vor dem, was in echter Anbetung passiert. Auch wenn viele Ungläubige oder Namenschristen oder irgendwie sich fragen, hey, von was redet ihr da eigentlich? Was soll das sein? Je näher und je vertrauter wir mit Gott unterwegs sind, je konsequenter, desto herausfordernder wird es für einen Find. Und manchmal ist die Zeit wie so für uns, das wissen wir auch. Aber wo Loben und Preisen zu einem praktischen, persönlichen Lebensstil wird, ist der Find verwirrt, blendet und er ergreift schliesslich die Flucht ergreift. Er hat nie den Sieg in deinem Leben, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Nie. Und wenn wir uns so gewappnet und überzeugt in diesen geistlichen Kampf begeben, und dieser Kampf findet täglich statt, dann haben wir durch Jesus die Macht und die Kraft empfinden, wirklich zu widerstehen und das Leben im Sieg zu führen. Und er muss fliehen. Und das sage nicht ich, sondern das lehrt die Bibel. Er nicht nur Gott, der König der Könige, sondern schwächt gleichzeitig den Feind, indem es ihn in die Schranken weist. Das ist eine herausfordernde, aber eine gewaltige Lektion für mich. Wenn es nämlich drunter und drüber geht in meinem Leben oder mehr noch im Leben von Menschen um mich herum, liegt es in meiner menschlichen Natur, etwas zu tun, irgendetwas, das Problem zu beheben, eine Liste zu schreiben, Ziel zu setzen, ins Coaching gehen vielleicht, ein Buch zum Thema lesen, mit anderen darüber reden, vielleicht fange ich an, gesetzlich zu leben. Jetzt nehme ich es selber in die Hand, jetzt gebe ich mir ganz fest Mühe, alles richtig zu machen. Dann schaut der Gott schon, dass es irgendwie am anderen Ort auch wieder gut kommt. Wahrscheinlich hat es bei allen von diesen Sachen Teile drin, die gar nicht... Aber es bringt einfach herzlich wenig. Aktiv zu sein, scheint mir in diesen Momenten so eine logische Frontlinienverteidigung gegen die Attacken vom Feind. Und dann frage ich mich, hä? Lobpreis, Anbetung? Wie kann es sein, dass im Lobpreis, in der Anbetung, genug Kraft steckt, um einen Feind auszubremsen? Kann ich meine Feinde zum Beispiel eben Entmutigung und Verzagtheit nicht besser bekämpfen, indem ich wirklich die Ärmel aufmache, um ihnen entgegenzustellen? Heute lernen wir vom Josaphat, dass Anbetung und Lobpreis gerade dann unsere erste Verteidigungslinie, unsere primäre Strategie muss sein, wenn wir angegriffen werden. Der Paulus hat das für Korinther später so auf den Punkt gebracht. Natürlich bin auch ich nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Wir stehen tatsächlich an einer Front. Und ich weiss von einigen von euch, dass ihr das ganz deutlich auch spürt. Aber auch wenn es ganze Legionen sind, die der Widersacher gegen uns aufgestellt hat, sie werden sich müssen abwenden, wenn sie hören, wie wir den Namen von Jesus, unserem mächtigen König, haben. Wenn wir ihn da, ihn, das Lamm, das die Schuld der Welt trägt, hat, ihn, unseren Heiland und Erlöser, aus ungeteiltem Herz anbeten, aus sein Blut wertschätzen, rühmen, proklamieren. Unser ungeteiltes Herz ist dabei wesentlich und entscheidend. Wenn wir bewusst oder unbewusst hinter der Tür offen so ein bisschen auf beide Seiten hinken, ja, ein bisschen Jesus schon, aber dann noch ein bisschen das und das und das. Oder wenn wir einfach nur so Loblieder singen als Lippenbekenntnis oder auch ein bisschen als Lifestyle oder so ein bisschen als Zwerchfellübung oder was auch immer, dann wird es der Feind überhaupt nicht beeindrucken. Wenn aber die Herrschaftsverhältnisse geklärt sind, und die müssen wir auch wieder neu klären, weil so schnell geben wir etwas oder jemandem anderem den ersten Platz in unserem Leben. Wenn wir die Herrschaftsverhältnisse immer wieder neu klären, wenn wir Jesus wirklich als Nummer 1 in unserem Alltag haben und ihn auch so leben, und wenn wir ihn aus unteiltem Herz arbeiten, dann macht das einfach einen Unterschied. Und gerade dort, wo wir uns mit Josaphat, nämlich klein, hilflos, ohnmächtig, der Sache nicht gewachsen, offene Fragen, viele Probleme, sind wir eingeladen zu handeln und zu beten wie er. 2. Chroniker 20, 12b. Wir sehen keinen Ausweg mehr. Ja, und jetzt könnten wir gehen und aufhören und aufgeben und alles locker. Aber er hat gesagt, doch wir vertrauen auf dich. Und jetzt fällt der Unterschied an. Jetzt hat Gott die Möglichkeit, reinzukommen, wo wir die innere Wendung machen. Wo wir sagen, nein, und jetzt gebe ich mich eben nicht dem her, wie ich es vielleicht die letzten 30 Jahre immer gemacht habe, dass ich nachher, mit dir kennt alle eure Methoden, die ihr so habt, eure Muster, sondern jetzt entscheide ich mich zu sagen, und jetzt vertraue ich auf Gott, und jetzt reinkomme, und jetzt will ich dich wirken. Und dann werden wir leben, wie der Josaphat das wirkt. Und manchmal wirkt er so ganz, ganz anders, als wir das uns vorstellen können. Und so überraschend. Lobpreis bedeutet, ich setze mein ganzes Vertrauen auf dich, Jesus. Du bist mein Herr, du bist der Herr von allen Herren, du sitzt auf dem Thron, du hast alles unter Kontrolle. Im Lobpreis ist uns die Macht über den Feind verliehen, heute aber auch in all diesen Tagen, die noch kommen werden. Jesus Christus ist Sieger und im Lobpreis proklamieren wir diesen Sieg. Und ich freue mich so fest, dass wenn der Bogen von unserem Leben geschlossen ist, wenn wir in Gottes Gegenwart worshipen, dann geht es nämlich nicht mehr um einen geistlichen Kampf oder irgendwie um so etwas, sondern dort werden wir einfach nur noch staunen, die uns einfach nur noch freuen an ihn, ihn anbeten. Möchtest du schon jetzt in unserem Worship heute auf dieser Erde, wo wir noch manchmal so deutlich spüren, dass wir noch auf der Erde sind, etwas spüren von ihm. Und möge ein bisschen Licht wirklich aus dem Festsaal schon runterkommen, gerade in dein Herz dort, wo du dran bist.